SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Bedrohung, Beleidigung, Mobbing, körperliche Gewalt. Das ist der Alltag von immer mehr Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland. Nach einer neuen Forsa-Umfrage haben mehr als 60% angegeben, körperliche oder psychische Gewalt an ihrer Schule erlebt zu haben. Und es hat zugenommen in den letzten 5 Jahren. Wie sieht's bei uns im Saarland aus? Darüber spreche ich mit Dominik Schwer vom Saarländischen Lehrerverband. Herr Schwer, es wurden bei dieser Umfrage keine Schulen im Saarland befragt. Also sagen Sie es uns, nimmt auch hier die Gewalt gegen Lehrer zu?
Ja, also die Zahlen dieser Studie, die sind auch für das Saarland repräsentativ, auch wenn keine saarländischen Schulen teilgenommen haben. Klar, kleinere Abweichungen in beide Richtungen sind möglich, aber die Daten entsprechen auch unserer Einschätzung und Erfahrung, die entsprechen auch der aktuellen Entwicklung im Saarland.
Woran liegt das?
Ja, das hat viele Gründe. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das soziale Klima sich deutlich verschärft hat in den letzten Jahren durch Corona. Das soziale Miteinander, das wird zunehmend fragiler. Die Empathiefähigkeit und die Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeiten, die nimmt bei vielen Kindern, Jugendlichen, aber auch Eltern spürbar ab. Das ist ein Faktor. Das Ganze hat sich natürlich durch Corona nochmal verschärft. Und wir beobachten auch vor allem in den Grundschulen, dass Kinder und Jugendliche einfach, dass denen die Möglichkeit fehlt, in Interaktion zu treten mit Gleichaltrigen. Das wurde denen über die Pandemie genommen. Und dementsprechend schwer fällt es jetzt vielen Kindern, im Klassenverband zu agieren. Da kommt es häufiger zu Konflikten. Die Zündschnur ist, wie man so schön sagt, einfach kürzer und Konflikte eskalieren einfach frühzeitig und heftiger.
Von was genau berichten denn da die Lehrer?
Im Endeffekt sind es oft zwischen den Kindern Bagatellfälle, die dann ganz schnell in handfesten Streit eskalieren. Das ist dann eigentlich so der Klassiker. Die Kinder, die haben ganz große Probleme, teilweise dann wieder runterzufahren und sachlich die Situation zu reflektieren. Teilweise haben wir dann auch noch die Problematik, dass die Eltern sehr uneinsichtig sind und die meinen, dass sie dann natürlich nur gut quasi als Anwälte ihrer Kinder fungieren. Aber auch da wird dann Gewalt, psychische Gewalt ausgeübt. Das sind so diese Hauptprobleme, die man im Grundschulbereich merkt.
Also das heißt, dann schlägt die Gewalt auch auf die Lehrer um.
Richtig, dann schlägt die Gewalt auch auf die Lehrer um. Lehrer versuchen, die Situation zu deeskalieren, versuchen herbeizuführen, dass eben die Kinder ein bisschen ruhiger werden, runterkommen. Aber das ist eben nur schwer möglich. Und ja, dementsprechend richtet sich die Gewalt dann irgendwann auch gegen die Lehrerinnen und Lehrer. Es ist keine Seltenheit mehr, dass Lehrer mit Stühlen beworfen werden, dass Lehrer geschlagen wurden, weil ein Kind sich dann überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat.
Früher waren ja Lehrer eine Respektsperson, also weiß ich noch aus meiner Schulzeit. Hat sich da was geändert? Ist auch von Seiten der Eltern sowie von Seiten der Schüler kein Respekt mehr da?
Ich würde jetzt nicht sagen, kein Respekt, um Gottes Willen, wir wollen nicht pauschalisieren. Aber es lässt sich schon feststellen, dass der Respekt gegenüber schulischen Autoritäten rückläufig ist. Und das führt eben dazu, dass es häufiger zu Grenzüberschreitungen kommt.
Gibt es da Unterschiede zwischen Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Förderschulen und so weiter?
Ja, es gibt schon Unterschiede. Natürlich spielt die Schulform eine Rolle, aber vor allem Einzugsgebiet und Schulgröße sind hier maßgeblich. An den Grundschulen häufen sich die Fälle psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte seitens der Eltern. Kinder reagieren in Konfliktsituationen häufiger als früher mit stark ausagierenden Verhaltensweisen. Und an den Gemeinschaftsschulen, da treten häufiger physische und psychische Übergriffe auf Lehrer durch Schülerinnen und Schüler auf. Aber auch dort kommt es zu psychischer Gewalt gegenüber Lehrkräften durch Eltern.
Was muss sich da ändern? Was kann die Politik auch machen?
Also was auf jeden Fall passieren muss, ist, Gewalt gegen Lehrkräfte darf kein Tabuthema sein. Solche Vorfälle, die müssen vom Ministerium dokumentiert werden und die Statistiken, die sollten anonymisiert veröffentlicht werden, damit dieses Thema aufs Tableau kommt und nicht totgeschwiegen wird. Da darf man sich nicht wegducken. Und was auch ganz wichtig ist, dass betroffene Lehrkräfte die volle Unterstützung des Dienstherren erfahren. Die brauchen Rückendeckung in solchen Situationen. Und das beinhaltet psychologische Angebote, aber auch juristische Vertretung zum Beispiel.
Gewalt gegen Lehrkräfte ist nach Einschätzung von Schulleitungen ein zunehmendes Problem in den letzten 5 Jahren. Besonders Bedrohungen, Beleidigungen und Mobbing sind weit verbreitet, geht aus einer neuen Forsa-Umfrage hervor. Ich habe mit Dominik Schwer vom Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverband darüber gesprochen. Es ist auch ein saarländisches Problem. Vor genau 5 Jahren kam Corona nach Deutschland, 2 Monate später ins Saarland. Wir erinnern uns alle noch dran, auch wenn es sich inzwischen richtig weit weg anfühlt. Der erste saarländische Fall hatte sich wie so viele im Skiurlaub angesteckt. Den Rest kennen Sie. Lockdown, Schulschließungen, Abstandsgebot, Tests, geschlossene Geschäfte und Gaststätten, wechselnde Kontaktvorschriften bis in den privaten Bereich hinein, Impfungen und immer wieder Streit um den richtigen Weg. Damals wurde versprochen, dass diese Zeit und die Entscheidung von damals aufgearbeitet werden sollen. Was ist passiert? Stefanie Balle hat nachgefragt.
Ich glaube, heute sagen zu können, dass die Schulschließungen und die Kitaschließungen ein Fehler sind,
sagt Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivaux heute. Zusammen mit den anderen Ministerinnen und Ministern und Ministerpräsident Tobias Hans musste sie damals beinahe täglich die Pandemielage beurteilen und Maßnahmen mitbeschließen.
Wir waren am Anfang ja total in einem Blindflug. Wir hatten Informationen, die von Epidemiologen geprägt waren, die uns gesagt haben, und das war zu Beginn der Pandemie ganz klar, Kinder sind Brückenköpfe. Das heißt, Kinder sind diejenigen, die verantwortlich sind, wenn Erwachsene sich anstecken. Das war die Erzählung, die es von Anfang an gegeben hat, und diese Erzählung war auch sehr stark.
Täglich aktualisierte Podcasts von Virologen, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und mehrmals die Woche Politiker und Experten in Talkshows haben die Bevölkerung zwar mit Information geflutet, aber auch verunsichert. Hermann Josef Scharf von der CDU, heutiger Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, hätte sich gewünscht, der Landtag wäre stärker in die Debatte um Schutzvorschriften eingebunden gewesen.
Mir war die Exekutive zu stark in den Dingen und die Legislative war etwas hinten dran.
Debatten im Landtag haben zwar stattgefunden, aber man hätte die Abgeordneten auch ernst nehmen müssen, wendet Barbara Spaniol ein. Sie saß damals für die Linke im Landtag in der Opposition.
Man war eigentlich als Parlament letztendlich doch auch vielfach machtlos, weil es war viel dem Regierungshandeln geschuldet und das Parlament saß dann da und hat darüber debattiert. Mitgenommen hat man sich irgendwo gefühlt, aber richtig entscheiden konnten wir ja nichts.
Um bei einer möglichen nächsten Pandemie auf politischer Ebene besser entscheiden zu können, fordert Spaniol die Einsetzung einer Enquete-Kommission, sowohl im Bund als auch auf Landesebene.
In Zusammenarbeit mit Wissenschaft, mit Politik, mit Vertreterinnen, Vertretern der Zivilgesellschaft, wenn man da zusammensitzt und berät und Maßnahmen beschließt, ist das wirklich etwas, was uns vielleicht helfen kann, wenn die nächste Gesundheitskrise kommt.
Eine Enquete-Kommission im Kleinen gibt's im Saarland schon. Eine Studentin der Saar-Uni verarbeitet die Ergebnisse einer zweitägigen Anhörung im Gesundheitsausschuss von September 2023. Damals haben 70 Interessensverbände für Patienten, Pflege, Wissenschaft, Gastronomie, Wirtschaft, das gesamte Spektrum, ihre Erfahrungen und Forderungen vorgetragen. Aus dieser Dissertation will der Vorsitzende des Ausschusses die Basis für Handlungsempfehlungen an die Politik im nächsten Pandemiefall legen.
Die Schwachstellen, die auch genannt wurden, an die müssen wir ran. Das ist eine Arbeit, die im Moment natürlich im Alltagsgeschäft erledigt werden muss. Aber wenn wir sie jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt erledigen, dann wird uns die nächste Pandemie nochmal einholen. Und das will ich, solange ich diesem Haus nur angehöre, einfach wissen, es wird erledigt.
Die politische Aufarbeitung der Pandemie 5 Jahre danach, sie steckt noch in den Kinderschuhen.
Sprechen wir besser nicht von der nächsten Pandemie. Vor genau 5 Jahren kam Corona nach Deutschland, 2 Monate später ins Saarland. Am 27. Januar 1945, das ist heute genau vor 80 Jahren, hat die Rote Armee das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten, und zwar Auschwitz, befreit. Der 27. Januar ist deswegen weltweit der Gedenktag für die Millionen Opfer, die durch die menschenverachtende Nazi-Diktatur umgebracht wurden. Auch der saarländische Landtag kommt heute zu einer parlamentarischen Gedenkstunde zusammen, beziehungsweise ist zusammengekommen, und zwar in der Kongresshalle. Und mit dabei ist SR-Landespolitik-Reporter Aaron Klein. Ja, Aaron, wie gedenkt der Landtag den Opfern des NS?
Ja genau, du hast schon gesagt, mit einer parlamentarischen Gedenkstunde heute nicht im Landtagsgebäude, sondern in der Saarbrücker Kongresshalle. Die Veranstaltung geht gerade zu Ende. Im Hintergrund hört man noch einen musikalischen Beitrag, der letzte dieser Gedenkstunde. Die Mitglieder des Landtags sind geladen, insgesamt aber auch Gäste, 500 Menschen insgesamt aus Politik, Kultur und den Glaubensgemeinschaften. Heike Vinzen, die Landtagspräsidentin, hat die Gedenkstunde eröffnet. Sie erinnerte an Jüdinnen und Juden, aber auch an Sinti und Roma und viele andere, die während des Nationalsozialismus auch im Saarland verschleppt oder ermordet wurden. Sie sieht aber gerade, was jüdisches Leben angeht, auch aktuell eine Gefahr.
Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht sicher. Jüdische Menschen werden angefeindet, angegriffen, ihr Leben wird bedroht. Auch erleben wir Angriffe auf Synagogengemeinden. Und dies ist 80 Jahre nach der Befreiung des KZs Auschwitz-Birkenau eine wirklich bittere Erkenntnis.
Ja, sie mahnte hier eine aktive Erinnerungsarbeit an, weil es eben immer weniger Zeitzeugen gibt, und endete ihr Begrüßungswort damit zu sagen, wir seien die Zeugen unserer Zeit und damit eben auch in der Verantwortung, mit einer aktiven Erinnerungsarbeit weiterzumachen.
Hauptredner ist heute der bekannte jüdische Publizist Michel Friedmann. Was genau hat er gesagt?
Genau, erstmal zu seiner Person. Anfang der 2000er Jahre war Michel Friedmann stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden und seit dieser Zeit, seit 2002 genau, auch Saarlandbotschafter. In seiner Rede erinnerte er an seine persönliche Biografie. Er ist in Polen geboren, ein Großteil seiner Familie ist im KZ Auschwitz umgekommen, und er stellte eben die Frage nach der Verantwortung und wer Verantwortung trägt und wer auch zur Verantwortung gezogen wurde oder eben auch nicht. Er erinnerte auch daran, dass etwa nur ein Bruchteil der Soldaten, die etwa in KZs gearbeitet haben, vor Gericht gestellt wurden. Er sagte, niemand fühle sich für die Gräueltaten des Nationalsozialismus und des Holocausts verantwortlich, zumindest kurz nach dem Krieg, und er mahnte Menschlichkeit an. Ein zentrales Motiv seiner Rede, er sagte immer wieder, nie mehr dürften Menschen sich über andere Menschen erheben, und er nahm auch Bezug auf die aktuelle Politik.
Und jeder fünfte Deutsche wählt eine Partei, die sagt, einige Menschen sind niemand. Jeder fünfte Deutsche wählt damit die Demokratie ab.
Welche Partei er damit meint, ist klar, die AfD, die in Umfragen bei etwa 20% steht. Er nennt den Namen der Partei aber nie zur AfD. Auch die AfD-Landtagsabgeordneten waren natürlich eingeladen. 2 von 3 waren auch da, die den Applaus immer mal wieder und gerade auch an dieser Stelle verwerten. Und Michel Friedmann endete in seiner Rede heute zum Gedenktag, zur Gedenkstunde, mit einer Mahnung.
Wir sind noch in der Demokratie, meine Damen und Herren. Und wenn wir es sein wollten, dann haben wir von heute auch in den nächsten Wochen und jeden Tag genug zu tun, aufzustehen. Warum stehen wir nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf? Was ist das ganze Leben denn dann wert?
Also zentrale Elemente, die durchkamen in Michel Friedmanns Rede. Nie mehr dürften Menschen sich über andere Menschen erheben, das sagt er immer wieder. Er betonte immer wieder die Menschenwürde, die unbedingt zu achten sei, und dass die Demokratie, in der wir leben, eine aktive Entscheidung sei. Wir würden entscheiden, was wir daraus machen und wie wir sie mit Leben füllten.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist heute nicht in der Kongresshalle dabei, weil sie als Bundesratspräsidentin in Auschwitz an den Gedenkveranstaltungen teilnimmt. Sie hat im Vorfeld schon mehr Schutz für Juden und Jüdinnen gefordert. Wie genau?
Sie wird heute hier bei der Gedenkstunde von Innenminister Joost vertreten. Du sagst richtig, sie ist in ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin in Polen und nicht in ihrer Rolle als Ministerpräsidentin. Sie betonte heute zum Beispiel nochmal, dass sie dafür ist, dass jeder Schüler, jeder Schülerin in Deutschland mindestens einmal in der Schullaufbahn eine KZ-Gedenkstätte besucht haben muss. Dafür hat sich auch der Saarländische Landtag schon im Dezember ausgesprochen. Und den Schutz jüdischen Lebens, den will sie auch mit diesem Begriff in die Landes- und auch in die Bundesverfassung, also in das Grundgesetz, mit aufnehmen.
Vielen Dank, Aaron Klein. Heute vor 80 Jahren wurde das größte Konzentrationslager der Nazis in Auschwitz befreit. Dort wurden mehr als 1 Million Menschen, die meisten davon Juden, umgebracht. Aaron Klein war für uns bei der Gedenkstunde des Landtages dabei. Mephisto, der Teufel, wie er in Goethes Faust genannt wurde, ist eine Figur, über die gibt es viele Geschichten, Romane, Filme und Theaterstücke. Jetzt auch am Saarländischen Staatstheater. Dort hat das gleichnamige Stück nach dem Roman von Thomas Mann am Wochenende Premiere gefeiert. Was wir davon erwarten können, hören wir jetzt von Barbara Grech.
Guten Abend, mein Name ist Hendrik Höfgen und ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler.
Und das war er eben nicht, dieser Hendrik Höfgen, bei dem es sich eigentlich um Gustav Gründgens gehandelt hat. Gründgens war, wie es der Titel schon sagt, der Mephisto in Goethes Faust. Eine Theaterikone in den 1930er Jahren. Ein Mann zwischen bürgerlichem Glanz und fetischistischen sexuellen Neigungen, zwischen einer großbürgerlichen Ehefrau und einer schwarzen Geliebten, die an diesem Theaterabend die Domina mit Peitsche gibt. Und da beginnt schon die Ungereimtheit dieser Theaterinszenierung. Denn Regisseur Christoph Mehler hat sich entschieden, diesen Hendrik Höfgen mit einer Schauspielerin zu besetzen. Nicht, dass Verena Bukal die Sache nicht meistern würde. Sie spielt ihre Rolle mit beeindruckender Intensität.
Oh, glaube mir, wer manche tausend Jahre an dieser harten Speise kaut.
Aber sie ist eben eine zarte, wenn auch intensive Erscheinung. Und man kann ihr all diese dämonische, männliche Ambivalenz, die in dieser Rolle steckt, einfach nicht abnehmen. Eher wie ein androgyner Android wandert sie durch die Handlung. Ein Faktor, der bis zum Schluss dieses Theaterabends einfach stört. Und ablenkt von dieser inzwischen ungemeinen Aktualität, die der Mephisto heute wieder hat.
Damit fremde Elemente, die deutsche Sprache, die deutsche Literatur und das deutsche Theater nicht länger vergiften können. Bei diesem geistigen Zollsystem müssen auch die Kulturschaffenden mitwirken, verstehen Sie mich?
Heute müssen wir nur nach links und rechts gucken. Autoritäre und postfaschistische Regierungen sind hier in Europa im Vormarsch. In Ungarn oder Italien sind schon unliebsame und kritische Geister aus den Kulturinstitutionen verbannt und durch regierungsfreundliche und parteistramme Führungspersönlichkeiten ersetzt worden. In Österreich, einer der wichtigsten deutschsprachigen Kulturnationen, steht uns das mit der FPÖ in der Regierung womöglich bald bevor. Und dann? Das ist auch die Frage, die Hendrik Höfgen umtreibt. Gehen? Bleiben? Sich anbiedern und mitmachen? Zwecks der Karriere?
Ich lebe für das Theater!
Erst im letzten Drittel dieser Inszenierung geht Mehler auf diese Problematik ein. Und das durchaus virtuos. Er kollagiert deutsches Liedgut, gesungen von einem Kinderchor, mit Filmsequenzen aus dem Dritten Reich und Höfgens Antichambrieren mit den Nazi-Größen. Zuvor aber jammert der androgyne Mephisto in der Saarbrücker Inszenierung über sein mangelndes Selbstbewusstsein und allerlei körperliche Gebrechen. Ein Theatermann schaut auf einen anderen Theatermann und bleibt in seiner Bubble. Aktualität will man offensichtlich über die Öffnung der Geschlechterrollen erreichen, also dass eine Frau einen Mann spielt. Dabei gäbe es, wie gesagt, so viel politische Aktualität, die in diesem Stück dieser Tage mitspielt. Aber diese Chance wird nicht ergriffen. Im Saarbrücker Mephisto.
Barbara Grech über Mephisto im Saarländischen Staatstheater. Die nächsten Vorstellungen sind unter anderem morgen und am Samstag.